Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Mörderisch, liebe HörerInnen, mörderisch wird es heute. Wer also Angst vor giftigen Pflanzen, dunklen Gängen, alten Häusern und berechtigterweise großen Segen hat, der und die möge unsere heutige Folge, nein, nicht hören, selbstverständlich, sondern doch einfach im goldenen Licht eines noch hellen und harmlosen Herbstnachmittages vielleicht auf Play drücken. Ich begrüße euch also herzlich zur November-Folge unseres Novitäten-Podcasts. Ich bin Martha Schoknecht und sehr gewiss, dass Christopher Gulde, unser Vertreter in hauptsächlich Bayern, den ich heute abermals als Gesprächspartner willkommen heiße, dass du also, lieber Christopher, Wärme und Zuversicht in diese Geschichten voller Spleens und Abgründe zu bringen verstehst.
Ja, hallo zusammen. Ja, schauen wir mal, weil so viel Wärme sind Krimis ja oft nicht vorhanden, aber ein bisschen findet man halt auch unter der Oberfläche.
Und natürlich Ingrid Noll, die wie Christel Freitag auf NDR Kultur feststellte, immer noch originellste Krimi-Autorin deutscher Sprache. Ingrid Noll schafft es natürlich abermals, auch Charme und Witz in ihre Geschichte einzuweben, sodass einem selbst die egoistischsten und weinselig dümmsten Ideen und Pläne der Protagonistinnen, einige sind ja wirklich relativ spleenig und albern, dass also diese Pläne und Ideen irgendwie doch liebevoll und verständlich erscheinen, fast. Worum geht es also in Tea Time? Man nehme ein beschauliches Städtchen namens Weinheim und man nehme zwei Freundinnen mit eigenartigen Spleens und merkwürdigen Hobbys, die aber schnell merken, dass sie doch so gut wie jeder irgendeine Macke hat, und mit vier weiteren Frauen gründen sie den Club der Spinnerin. Ninas einer Tick ist, dass sie sich einmummelt in ihre Bettdecke, als würde sie wie eine Mumie daliegen. Da gibt es noch Franzi, die einen Fransentick hat und in Teppiche aller Art vernarrt ist. Sie kann aber auch in Spiegelschrift schreiben und Sätze rückwärts aufsagen. Dann haben wir noch Jelena, die aus Wolkenformation die Zukunft liest. Corinna, die Fremde beim Leben beobachtet. Dann gibt es eine Freudenstadt-Trauerrednerin namens Heide. Und dann noch diese komische Schlangenfrau Eva. Mit welchem Tick konntest du dich denn eigentlich am meisten anfreunden? Oder willst du uns deinen ganz eigenen verraten, Christopher?
Also ein Tick ist auf jeden Fall, dass ich ganz oft den Herd kontrolliere, wenn ich aus der Wohnung gehe, auch wenn ich schon 3 Tage nicht mehr gekocht habe. Und was manche auch nicht verstehen können, ist, dass ich hasse Watte. Ich kann keine Watte anfassen. Watte ist, da kriege ich Gänsehaut. Das ertrage ich nicht.
Aber nur diese dicken Plauschis?
Also ja, ich bin auch kein Fan von Filz oder solchen Sachen, aber vor allem Watte. Also das Schlimmste ist, diese Watte am Stück, wenn man die aus der Packung ziehen muss, das geht eigentlich nicht bei mir.
Obwohl das mit dem Herd, das ist ja doch schon eigentlich fast eine Zwangsneurose. Solche Zwangsneurosen, sagen die Damen ja in Ingrid Nolls Buch, solche Zwangsneurosen wollen sie eigentlich da nicht mit drin haben. Wie ich zumindest fand, sind es ja doch irgendwie ganz normale Frauen mittleren Alters, die sich mit den uns doch bekannten Themen und Krisen herumschlagen.
Ja, absolut. Und wie jetzt auch Ingrid Noll im großen Spiegelinterview gesagt hat, ist sie ja der Meinung, dass Frauen genauso oft morden wie Männer, nur halt nicht erwischt werden. Gelegenheit macht Mörderinnen. Im Alltag findet sich doch einiges, mit dem sich subtil morden lässt. Und das sind Frauen anscheinend ein bisschen besser als Männer. Und das auch dadurch, dass Gelegenheit Mörderin macht, auch die Durchschnittsfrau in Anführungszeichen schnell zu Mörderin werden kann, auch wenn sie es vor einer halben Stunde noch nicht gedacht hat.
Ja, das stimmt. Obwohl die Durchschnittsfrau wahrscheinlich nicht auf ihrem Fensterbrett zu Hause Eisenhut stehen hat, mit dem man denn mal so ein bisschen den Tee würzen kann, nennen wir es mal.
Das natürlich, aber im Garten wahrscheinlich.
Wir lernen auf jeden Fall in Tea Time relativ normale Frauen kennen, die aber eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, und darunter könnte man wahrscheinlich das Buch zusammenfassen, Gelegenheit macht Mörderinnen. Ungewollt bibbern ja doch alle irgendwie, oh nein, haben wir jetzt wirklich jemanden umgebracht? Also merken dann doch auch, dass sie durchaus damit Probleme hätten, wenn sie zu Mörderin geworden sein sollten.
Aber meistens ja nicht aus moralischen Gründen, sondern tatsächlich die Angst davor, welche Konsequenzen kann das für ihr Leben haben.
Ja, das stimmt. Ingrid Noll schafft es auf jeden Fall, in völlig normale Leben Exotik hineinzubringen. Und manchmal sind dafür dann doch auch irgendwie Männer gut. Hier haben wir zum Beispiel Andreas Hase, einen vermeintlichen Alkoholiker, der Ninas Handtasche nicht wieder rausrücken will und der leider, wie sich herausstellt, auch noch Jelenas Ex-Mann ist. Also dieser Andreas Hase hat auch zu leiden.
Ja, obwohl er einem tatsächlich wenig leid tut.
Ja, das stimmt. Also nein, so sympathisch ist er einem nicht.
Nee, und als man ihn kennenlernt, sein Versuch, die Situation auszunutzen, um sexuelle Gefälligkeiten zu bekommen oder sogar noch weiter zu gehen. Ja, dafür hat er sich eigentlich schon ganz schnell qualifiziert, später unter der Erde zu landen.
als Mordopfer. Das stimmt. Aber zum Glück gibt es ja auch noch nette Männer in diesem Buch, wie den Nachbarn Yves Baumann, der so eher so ein bisschen die Fraktion einsamer Wolf ist und ein bisschen nerdig. Und da haben mich besonders amüsiert diese Einträge aus seinem goldenen Familienbuch von 1850, wo man direkt auch nochmal Ingrid Noll fragen müsste, ob es dieses Buch nicht in ihrem Haushalt gibt. Und da möchte ich ein kleines Zitat zum Thema Trunksucht aufbringen. Wenn jemand die Trunksucht hat und ist zu einer Kur nicht zu bewegen, so raten wir unglücklichen Ehefrauen, folgendes Mittel heimlich zu geben. Tue einen lebendigen Aal in einen Eimer oder engen Kübel, gieße Wein darauf und lasse ihn darin sterben. Fülle diesen Wein auf Flaschen und gib ihm dem Kranken zu trinken, so viel er mag. Sollte es nicht helfen, so versuche man es mit Schwefelsäure. Viel Freude mit den lebendigen Aalen, den man in Wein ertränkt. Aber wo wir schon bei Getränken sind, ist Ingrid Nolls Tea Time für dich also eher Matcha-Tee oder die friesische Hausmischung?
Ja, schwer zu sagen, aber ich glaube nicht Matcha-Tee und friesische Hausmischung glaube ich auch nicht. Ja, oder man, wenn man ein bisschen Chili mit reinrührt, dann könnte man das vielleicht so sehen. Ein bisschen Schärfe muss sein.
Und wem würdest du sagen, wird es denn wohl mit diesen 6 eigenwilligen Damen am wohlsten auf der Couch werden, Christopher?
Wahrscheinlich ist es, obwohl ich diese Kategorisierung Frauen-Männer-Bücher gar nicht mag, aber dennoch ein Buch für Leserinnen, weil sich, glaube ich, Männer oft sehr ertappt fühlen, auch als doch auch unsympathische Wesen. Und Frauen, die von ihrem Partner genervt sind, sollten vielleicht dieses Buch lesen. Aber dann, wenn der Partner vielleicht übers Wochenende weg ist, nicht, dass es dann noch zu einem schlimmen Ende kommt.
Wir werden die Zahlen beobachten. Doch bewegen wir uns nun aus dem beschaulichen Weinheim auf die meist eigentlich auch eher einladend freundliche Insel Bornholm, auf die uns Katrine Engbergs vierter Fall für die Polizisten Jeppe Körner und Annette Werner entführt. Wintersonne heißt das Buch, das erneut Ulrich Sonnenberg aus dem Dänischen für uns übersetzt hat. Und nicht nur, weil eben Winter ist, erscheint diese Insel tatsächlich nicht so einladend. Oder Christopher, warst du schon mal da und ist dein Wunsch nach dem Lesen größer als zuvor?
Nein, ich war noch nicht da und es wird zwar immer betont, wie schön die Insel ist, aber ja, ich glaube, es ist, wie es auf so einer Insel ist, die eigentlichen Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden auf die Füße trete, aber man hat so das Gefühl, es sind schon alle sehr verschroben und haben schon auch wieder ihre Spleens, die aber dann doch ein bisschen extremer sind vielleicht. Der Roman fängt ja auch schon relativ wenig subtil an in der Mordart. Man ist gleich ja auf der ersten Seite eigentlich im Körper des Mordopfers, liegt angeschnallt auf einem Laufband und sieht eine große Kreissäge auf sich zukommen. Man bekommt als Leser tatsächlich Gänsehaut und die Kreissäge wird auch nicht gestoppt. Also sie verrichtet ihr Werk und das Mordopfer wird später in Kopenhagen gefunden, in 2 antiken Reisekoffern und Annette Werner muss sich erstmal mehr oder weniger alleine auf die Suche nach dem Mörder machen. Denn Jeppe Körner hat sich verzogen, hat sich beurlauben lassen und ist eben nach Bornholm gegangen, um Bäume zu fällen. Natürlich treffen wir auch wieder Esther De Laurenti. Also Jeppe macht eine kurze Stippvisite in Kopenhagen, nimmt Esther mit nach Bornholm, weil sie eine Biografie schreiben möchte über die Mutter von Ida, Margaret heißt sie, glaube ich, eine Anthropologin. Es wird relativ schnell herausgefunden, dass die Koffer aus einem Antikgeschäft auf Bornholm verkauft wurden, zwar vor 30 Jahren, aber es konnte auch die Käuferin gefunden werden und das war eben diese Wissenschaftlerin und so kommt Annette Werner auch nach Bornholm und Jeppe ist dann irgendwie doch sofort bereit, ihr auch bei den Ermittlungen zu helfen, weil er eben nicht anders kann, weil es einfach so einen Impuls bei ihm auslöst, sich auf die Suche nach dem Mörder zu machen. Man wird am Ende dann doch sehr überrascht werden, wer gestorben ist, was ganz lange nicht feststeht, dass man eben nicht weiß, also wer das Opfer ist und somit ist es auch sehr, sehr schwierig herauszufinden, wer der Mörder ist.
Und es geht ja doch auch am Ende sehr weit zurück in die Vergangenheit, das kann man vielleicht schon verraten und es gibt auch viele emotionale Hochs und Tiefs.
Absolut.
Überhaupt muss ich sagen, dass dieser Winterfall mein Liebster ist von den bisherigen, weil ich finde, dass beide Figuren werden irgendwie vielfältiger, also dieser plötzliche Holzarbeiter Jeppe, den man ja doch vorher eher so als so ein bisschen so einen ordnungsliebenden, spleenigen, sensibel Mann kennengelernt hat oder die sich total nach ihrer Tochter sehende Annette, die ja vorher auch mit ihrem Familienleben haderte und mehr so die Draufgängerin war und natürlich nicht zu vergessen Freundin Esther De Laurenti, die emotional ja doch noch einiges zu erwarten hat in diesem
Absolut.
Buch.
Absolut, die Figuren sind wirklich nochmal sehr vielschichtig gezeichnet und was auch dafür spricht, dass du sagst, viel Emotionalität ist natürlich auch eigentlich die größte Enthüllung im Buch, die ich jetzt nicht erzählen werde am Ende, hat nichts mit dem Fall zu tun in dem Sinne, sondern es ist etwas, ein Geheimnis, das ja, die anderen Bücher auch durchzieht. Und jetzt wird dieses Geheimnis aufgelöst. Und ja, das war vielleicht sogar fast die größte Überraschung in diesem Kriminalroman.
Da wir ja auch beim ersten Buch schon bei Aalen waren und wir uns schließlich hier auf einer Ostseeinsel befinden, will ich dich fragen, ist Wintersonne von Katrine Engberg für dich eher geräucherter Aal oder doch Shrimp-Cocktail?
Wahrscheinlich wäre für mich eher Aal-Tatar, würde ich sagen.
Okay, Aal-Tatar.
Ja, das muss ja schön klein geschnitten werden. Ja, dabei würde ich es jetzt belassen.
Okay. Und wem würdest du denn diesen emotional wirklich interessanten und dabei doch wunderbar spannenden Krimi am liebsten mit nach Hause geben?
Ja, auf jeden Fall für den klassischen Leser der skandinavischen Kriminal- oder Romane oder Thriller. Es ist wirklich, skandinavische Krimikunst vom Feinsten in meinen Augen. Blutig, aber es überfordert einen nicht, auch wenn man eher ein Ingrid Noll-Leser ist, wo es meistens ohne äußere Wunden dahergeht, dass die Leute sterben. Was man hier natürlich nicht behaupten kann, aber trotzdem kommt man damit auch ganz gut zurecht.
Und nun bin ich gespannt, ob es denn irgendwie auch kriminell oder anderweitig abgründig weitergeht, wenn ich dich nach deinem Geheimtipp, dem Worstseller des Monats, frage.
Ja, abgründig wird es. Und ich glaube, wenn man mich fragen würde, welches Buch von Diogenes sollte ich lesen, wenn ich nur ein einziges Buch aus dem Diogenes-Programm lesen möchte, dann würde ich immer wieder dieses Buch empfehlen. Fred Uhlmann, Der wiedergefundene Freund.
Okay, ja, schön.
Ein kleines Büchlein, wirklich sehr, sehr viel Tiefe. Er spielt 1932 in Stuttgart. Hans geht dort aufs Gymnasium. Er ist so ein bisschen ein Außenseiter, er ist Literatur interessiert und kommt in dieser Klassengemeinschaft eigentlich nicht gut an oder findet dort auch nicht seinen Platz. Bis eines Tages Konradin Waldenfels, glaube ich, heißt er, in diese Klasse kommt ein Junge, der wahnsinnig gut aussieht, elegant ist und eine unglaubliche Aura hat. Und die ganze Klasse möchte eigentlich mit ihm befreundet sein. Und er lässt sie alle abblitzen. Bis dann Hans seine Chance nutzt und mit ihm über Literatur redet. Vor allem auch über Hölderlin, ist der große gemeinsame Autor der beiden Jungen. Und sie freunden sich an und sie haben ein unglaubliches Verständnis füreinander. Die Nazis kommen immer mehr an die Macht. Das spürt auch Hans, auch in der Beziehung zu Konradin, denn Konradin lädt ihn so gut wie nie nach Hause ein. Und er versteht später, dass es daran lag, dass die Mutter von Konradin eine große Antisemitin war. Mhm. Und auch später gibt es Situationen, wo Konradin nicht für seinen Freund einsteht. Hans wandert 1933 auf den Druck seiner Familie dann in die USA aus und hört eigentlich nie wieder was von seinem Freund. Gut 30 Jahre später wird er von seinem früheren Gymnasium angefragt, zurück nach Stuttgart zu kommen, um eine Tafel zu enthüllen für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und nach vielen Zögern und Zaudern macht er sich auf den Weg und sucht dann auch ganz besonders eben im Alphabet unter K und findet auch Konradin auf dieser Liste, aber eben als Widerstandskämpfer, der am Attentat auf Hitler beteiligt war und dafür hingerichtet wurde. Und die ganze Zeit hat Hans es nie so richtig verbunden, dass sein Freund nie für ihn einstand und hat sich da aber dann doch tatsächlich getäuscht und hat dann eigentlich, auch wenn Konradin gestorben ist, hat es doch ein versöhnliches Ende, weil er eben sich dadurch, was sein Freund gemacht hat, ihm wieder nahe fühlen kann.
Und ihn halt wiedergefunden hat als Freund.
Und ihn wiedergefunden hat, genau. Und auch als Freund wiedergefunden hat. Das ist ein wahnsinniges Buch auf ganz, ganz wenigen Seiten, das auch sehr autobiografisch geprägt ist. Die beiden Jungs sind alle am 19. Januar 1916 geboren. Fried Uhlmann ist am 19. Januar 1901 geboren. Auch er war in Stuttgart auf einem Gymnasium, auf dem zwei Stauffenberg-Brüder zur Schule gingen. Und da kann man davon ausgehen, dass Karl von Stauffenberg wahrscheinlich das Vorbild für Konradin war, auch wenn im echten Leben die Stauffenbergs viel jünger waren und Fried Uhlmann nicht mit ihnen befreundet war. Aber das hat ihn sicherlich sehr beeinflusst für diesen ganz großartigen Roman.
Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Also bei mir ist auch bestimmt schon 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Da lohnt es sich wahrscheinlich doch nochmal.
Absolut.
Vielen Dank. Lieber Christopher, es war aber auch so schön, mit dir über zwei große Krimi-Ladies und ihre neuen Bücher zu sprechen. Ich danke dir wirklich sehr für diesen tollen Buchtipp aus unserer Backlist und wünsche dir, wie auch unseren ZuhörerInnen, einen auf irgendeine Art kuscheligen und spannenden, gemütlichen und auf beste Art auch etwas dunkleren Herbst, der vielleicht auch mal wieder zu innen Hinschau einlädt und was wäre dazu besser geeignet als Geschichte.
Vielen Dank, Martha.
In der nächsten und letzten Folge des Jahres verraten unsere Vertreter abermals, welche Bücher der Stieftochter, dem Nachbarn oder dem Lieblingsmenschen am akut näher rückenden Weihnachtsfest empfohlen oder überreicht werden könnten. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Adieu.
Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast@diogenes.ch.